Ich habe gesehen, wie wir mit Lebensmitteln umgehen. Gesehen, was wir verlieren. Habe gesehen, was für eine Auswirkung das hat auf die gesamte Umwelt, welchen Beitrag das auch leistet zum Thema Klimawandel. Hier und heute müssen wir Technologien einsetzen, die vermarktbar sind. Und vermarktbar sind nur Dinge, die auch kostenattraktiv sind. Weil ich kann den besten Purpose haben, ich kann das beste Mission Statement haben, ich kann die schönste Geschichte erzählen. Am Ende muss es erstmal schmecken, dann muss es nahrhaft sein und dann muss es erschwinglich sein. Deren Motivation, den Ernährungssektor zu verändern, hat nichts mit Lifestyle zu tun. Die Hauptmotivation der Region ist Versorgungssicherheit. Und deswegen wird dort systematisch gefördert, wie es auch nur eben geht, um solche Technologien voranzubringen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir in Europa auch den politischen Willen haben, diese Verfahren, diese Innovationen noch systematischer voranzubringen.
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Deep Tech Unlocked. Thorsten, ich freue mich, dass wir beide heute hier wieder sitzen zusammen und über das Thema Essen sprechen. Und dieser Podcast heißt Deep Tech Unlocked, also wir sprechen natürlich über Technologien und Innovationen rund um das Thema Essen. Und ich habe mir in dem Zusammenhang noch mal ein paar Themen angeguckt und muss sagen, ich bin ja sehr fasziniert nach wie vor von dem ganzen Thema Fake-Fleisch. Und hast du ein Gefühl, wie lange gibt es schon Fake-Fleisch? Wie lange reden wir da drüber? Hast du ein Gefühl? Weil ich war neulich noch mal völlig überrascht.
Wann ist ein Fleisch denn überhaupt fake?
Ja, wenn es eben nun mal einfach keins ist.
Also wenn es die Kuh oder das Huhn nie gesehen hat. Dann, wie lange gibt es schon Fake-Fleisch? Jetzt, das ist so, ich stelle auf die Frage, wann ist ein Nespresso gegründet worden? Das wissen die meisten auch nicht. Jetzt sage ich einfach mal, das erste Fake-Fleisch wurde in den 80ern entwickelt.
Ja, das ist irgendwie das, was man so irgendwie erstmal so im Kopf hatte, ne? Oder wo man so denken könnte. Und dann gab es irgendwie, hat man lange nichts gehört und dann gab es nochmal einen Hype. Nein, das ist ganz interessant. Das ist über 1000 Jahre alt. Und das ist mir vor ein paar Jahren tatsächlich mal eher zufällig über den Weg gelaufen. Und zwar gibt es in China eine ganz lange Tradition, das zu machen. Und die ist insbesondere entstanden rund um buddhistische Klöster. Also die buddhistischen Mönche lebten vegetarisch, wollten aber dann, wenn Pilger vorbeikamen oder Gönner, die ihnen vielleicht was spendiert haben, wollten sie die auch anständig verköstigen. Und das haben sie dann also tatsächlich mit einem klassischen Bankett getan, wo das Fleisch zwar auch wie Fleisch aussah, aber eben keins war, sondern dann auf Basis von Pilzen, Gemüse und ähnlichen Dingen. Also das fand ich doch sehr bemerkenswert, dass das eigentlich eine sehr lange Historie hat. Heute reden wir natürlich neben den, ich sag mal, pflanzenbasierten Fleischersatz auch über sogenanntes zellbasiertes Fleisch. Also das ist eher das, was man dann vielleicht als Laborfleisch ab und zu bezeichnet oder Kulturfleisch wird es auch manchmal genannt. Also sprich, das auf tierischen Zellen zwar beruht, aber dann im Bioreaktor eben wächst und nicht mehr an der Kuh, am Huhn oder an anderen Tieren. Also insofern, das sind ja so zwei Ausprägungen, die man unter Foodtech ganz gut subsumieren kann. Und wenn man jetzt mal guckt, warum reden wir da eigentlich drüber, ja, dann kommen verschiedene Motivationen. Also die einen, die sich doch stärker moralisch mit der Frage beschäftigen, Tierwohl, ist das eigentlich vertretbar? Die anderen, die vielleicht das unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sehen. Wir wissen ja, dass insbesondere die tierische Landwirtschaft doch einen sehr hohen CO2-Footprint hat, einen hohen Flächen- und Wasserverbrauch. Und andererseits ist es Teil natürlich auch ein Lifestyle-Thema mit allen Moden und Ups und Downs, die es da so gibt. Am Ende ist aber natürlich klar, es muss sich rechnen, es muss auch ein ökonomisches Modell sein. Und ich glaube, das ist auch das, worüber du mit deinem Gast gleich intensiver sprechen wirst. Ich habe mir es mal nur für ein Thema mal ein bisschen genauer angeguckt. Und zwar aus der neuen Biotechnologie kommt. Und wir haben in den bisherigen Folgen, wenn wir über Biotechnologie sprachen, ja eher die medizinische Anwendung im Blick gehabt. Wenn man jetzt aber mal bei den Lebensmitteln bleibt, dann ist Fermentation ein sehr interessantes Thema. Da geht es letztendlich ja um die Herstellung von Proteinen auf Basis von Mikroorganismen, also ohne dass du ein Tier dafür brauchst. Ganz interessant, McKinsey hat in einer Studie, die noch gar nicht so alt ist, ein paar Monate vielleicht, mal eine Prognose gewagt, dass vielleicht 4% der gesamten Proteinproduktion in Zukunft, also eiweißhaltige Lebensmittel, bis 2050 auf dieses Verfahren dann schon zurückzuführen sind, woraus ein Preisschild etwa dranhängen zwischen 100 und 150 Milliarden Dollar Marktgröße, was also durchaus schon mal ganz interessant ist. Der Bericht macht aber auch nochmal klar, dass das eine sehr lange Strecke ist, weil insbesondere dieses Skalieren, dieses dieser Produkte, die aus dem Fermenter kommen, eben doch noch sehr schwierig ist und vor allen Dingen sehr teuer ist. Also da sind dann so Größenordnungen 2, 3 bis vielleicht sogar 15 Euro pro Kilo, die da in der Produktion anfallen. Das ist also noch nicht ganz wettbewerbsfähig und der Investitionsbedarf, den McKinsey hier sieht, der ist auch noch relativ hoch angesetzt mit etwa 250 Milliarden Euro in den nächsten 30 Jahren, die da möglicherweise fällig werden. Also das sind schon noch ordentliche Größenordnungen. Last but not least, was mir neben Themenfeld nochmal aufgefallen ist, es geht natürlich dann auch um Akzeptanz. Also am Ende, egal ob du jetzt vielleicht einen pflanzenbasierten Fleischersatz oder einen zellbasierten Fleischersatz hast oder andere Produkte, die Frage ist, wollen die Leute das am Ende eigentlich tatsächlich haben? Und da ist mir nochmal eine interessante Zahl in die Hand gefallen, die schon ein paar Jahre alt ist. 2020 hat das Technikradar unter Deutschen mal eine Umfrage gemacht, wie sie denn jetzt zu diesem Laborfleisch nun stünden. Und da war die Begeisterung gar nicht so groß. Also 16% der Befragten haben das für eine richtig gute Idee gehalten. Der Rest war mal eher, ich sag mal, vorsichtig abwartend oder sehr dagegen. Interessanter Teilbefund. Besonders skeptisch waren Frauen im mittleren Alter. Besonders positiv und interessiert an diesem Thema waren junge Männer im Alter von 16 bis 35 Jahren. Also da sind es dann schon 32% schon damals vor ein paar Jahren gewesen, die gesagt haben, also Laborfleisch, das ist ein Riesending. Das könnten wir uns sehr gut vorstellen. Also das fand ich doch nochmal einen sehr interessanten Befund mit Blick auf unser Thema, was wir heute besprechen.
Absolut. Das sind tatsächlich interessante Zahlen und jetzt fehlt mir natürlich noch die Erklärung, warum junge Männer in diesem Alter das besonders spannend finden. Das wissen wir beide noch nicht. Vielleicht finden wir es irgendwann raus. Aber mir ist auch nochmal bewusst geworden, nachdem ich ein paar Zahlen gewälzt habe. Ich meine, zum einen, wir alle als Menschen müssen es und sollten das jeden Tag tun. Von daher betrifft es uns alle. Auf der anderen Seite ist es sogar der größte Arbeitgeber der Welt. Jeder dritte Job weltweit hängt indirekt oder direkt mit dem Foodsektor zusammen. Und das ist dann doch schon auch etwas, wo man merkt, es betrifft sehr viele, nicht nur als Mensch, sondern auch im Berufsleben. Und darüber hinaus ist der Digitalisierungsstand dieser Branche noch fast der gleiche wie vor 20 Jahren. Es ist äußerst komplex, diese Supply Chains zu digitalisieren und das alles zusammenzufügen. Und da frage ich mich natürlich dann auch wieder im Hinblick auf Innovationspotenzial und Deep Tech. Alle reden auch von KI, Digitalisierung als natürlich eine große Welle. Wo sind auch da die Spielmöglichkeiten und vielleicht ganz konkreten Beispiele? Bin gespannt, wie wir vielleicht nach dem Interview und nach dem Gespräch mit dem Gast darauf nochmal zurückkommen können.
Da bin ich mir ganz sicher, Thorsten. Und du hast mit jemandem gesprochen, der dieses Themenfeld schon sehr, sehr lange begleitet. Du hattest Olaf Koch zu Besuch. Bei dir, glaube ich, auch an der ESMT. Ihr wart zusammen in eurem tollen Berliner Standort und ihr habt gesprochen über Foodtech. Olaf Koch ist vielen vielleicht bekannt noch als ehemaliger Metro-Chef und ist jetzt als Investor in diesem Bereich Foodtech unterwegs. Also genau der richtige Ansprechpartner für diesen Podcast.
Willkommen zurück zu Deep Tech Unlocked, heute mit Olaf Koch. Wir tauchen ein in den Bereich Food, vielleicht Agtech, Ernährung und schauen uns dieses Feld genauer an. Lieber Olaf, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, freue mich jetzt.
Fantastisch. Wir haben zu Beginn immer mit unseren Gästen eine kleine Story, eine Zukunftsgeschichte, die wir einspielen. Das werde ich jetzt auch mit dir exerzieren und bin ganz gespannt auf deine spontane erste Reaktion. Here we go.
Ein Restaurantbesuch im Jahr 2040. Gäste wählen ihre Speise nicht mehr nach Fleisch, Fisch oder vegan aus, sondern nach Wirkung und Stimmung, leichte Freude, Konzentration oder Erholung. Unter jedem Gericht stehen Geschmacksnoten, Nährstoffe und die Quellen der Zutaten. Fast alle Proteine stammen aus Fermentation, der Veredelung von Hülsenfrüchten oder Mikroalgen so ausgereift, dass sie die frühere Massentierhaltung praktisch überflüssig gemacht haben. Tierische Produkte gibt es nur noch selten aus kleinen, regenerativen Betrieben, als feine Akzente. Dahinter steckt ein Ernährungssystem, in dem Lebensmittel nicht mehr im Überfluss produziert werden. Städte erzeugen vieles selbst, vertikale Farmen liefern Gemüse, Quartiersfermenter produzieren Proteine und Bioreaktoren verwandeln jede Schale, jeden Strunk und jedes Überbleibsel in neue Nährstoffe. Nichts landet im Müll, alles fließt in den Kreislauf zurück.
Wenn du das hörst, was ist die erste Reaktion?
In gewisser Weise inspirierend, weil da viele Impulse drin stecken, an die ich auch glaube. Also ich glaube tatsächlich, das Ernährungssystem wird sich ganz grundsätzlich verändern. Das Beispiel mit den Proteinen ist sicherlich eine Dimension, die dabei eine große Rolle spielt, einfach weil wir eine Versorgungsknappheit haben werden. Die Orientierung an Geschmack und Gefühl und Emotion. Auch das kann ich durchaus total nachvollziehen. Und jetzt kommt so das Aber. Das Aber ist, wir sind alle so ein bisschen Gewohnheitsmenschen. Und eine der schönsten Sachen im Leben ist Essen. Und die Kultur des Essens ist tausende von Jahren alt, prägt unsere Gesellschaft, erzeugt Momente mit Familie, Freunden, Kollegen. Und das wird sich nicht von heute auf morgen alles verändern lassen, sollte es auch gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir in 2040 schon auf eine Welt schauen, in der es gar keine tierischen Proteine mehr gibt. Ich glaube, wir werden sie anders brauchen. Ja, wir werden im Umgang mit tierischen Proteinen sowohl auf das Tierwohl achten müssen, als auch auf die Quantität dessen, was wir da überhaupt erreichen können und damit natürlich auch die Kosten. Also so gesehen ist da ganz viel drin, was mich was mich anspricht, was ich auch bestätigen würde. Und dann glaube ich, dass es dann so radikal, auch wenn es immerhin jetzt dann 15 Jahre sind, bis es dann soweit ist, ganz so radikal wird es nicht kommen.
Wir hören schon an deiner Reflexion. Du bringst eine ganze Menge Erfahrung und auch eigener Meinung und Ansichten zu dem Thema mit. Bist ja lange genug dabei. Und das ist auch so der erste Punkt, der mich interessieren würde. Du bist ja von der Ausbildung überhaupt erstmal gar nicht aus dem Sektor und hast dich ja auch für ein paar Jahre in anderen Sektoren umgetrieben, hast ein eigenes Startup gegründet, warst lange im Automobilsektor. Vielleicht gibst du uns mal so ein bisschen die Geschichte des Olaf Kochs, wie er von da, wo er gestartet ist, dann heute wirklich tief in diesem Bereich Food gelandet ist.
Ich versuche so die kurz zu fassen, auch um die Zuhörer nicht zu langweilen. Also ich komme tatsächlich aus dem Technologiesektor, in der ganz frühen Phase der Vernetzung von Computern in dem Feld gearbeitet und habe, was man heute Data Science nennt, betrieben mit meiner Firma. Computerbücher geschrieben, Seminare geleitet, habe dadurch Kunden gewonnen. Einer dieser Kunden war ein Automobilist aus dem Süden Deutschlands. Da bin ich dann auch später ins Management eingestiegen. Aus einer guten Kundenbeziehung wurde dann tatsächlich Mitgliedschaft oder Teil sein dieses Unternehmens. Da durfte ich eine tolle Karriere verfolgen und verdanke dem Unternehmen unglaublich viel. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, bei Mercedes zu arbeiten. War dann 5 Jahre CFO im Pkw-Geschäft und bin aber dann auch tatsächlich ganz bewusst aufgebrochen zu neuen Ufern, weil ich noch mehr Vielfalt haben wollte. Damals habe ich mir gedacht, die größte Vielfalt kriege ich in Private Equity. Das sind unterschiedlichste Branchen, unterschiedlichste Geschäftsmodelle und vor allem der Blick aus der Kapitalseite. Ist ja nochmal ein ganz anderer Blick als der, den man so im Unternehmen innen drin hat. Bin dann zu Permira, war da ein paar Jahre und dann habe ich dort nochmal wirklich so viel dazugewonnen an Perspektiven, an Einblicken, an Strategien, die mir sicherlich verborgen geblieben wären, wenn ich jetzt nicht aus dem Konzern herausgegangen wäre. Hatte da unglaublich viel Spaß und dank den Leuten auch, mit denen ich damals da arbeiten durfte, weil das war wirklich eine sehr prägende Erfahrung. Hatte dann irgendwann aber jemanden am Telefon, der fragte, willst du CFO werden bei Metro? Und das war dann zufälligerweise auch mein ehemaliger Chef. Und dann habe ich ehrlich gesagt gar nicht lange nachgedacht, weil ich wusste, mit Metro muss viel passieren. Und so bin ich dann 2009 als CFO zu Metro. Ich wusste, es ist viel zu tun, ich wusste nicht, wie viel. Das war mehr, als ich von außen gesehen habe. Und es ist auch so gewesen, dass die Situation durchaus angespannt war. Das Unternehmen war mit 8 Milliarden verschuldet, eigentlich alle Geschäftssysteme rückläufig. Wir waren viel zu diversifiziert, Warenhäuser, Hypermarkets, Consumer Electronics. Und der eigentliche Kern, der Großhandel mit Lebensmitteln für Gewerbekunden, war immer noch das Wichtigste, aber fast schon nicht mehr so im Fokus. Und wir haben damals dann schon erkannt, wir müssen wieder zurück zu den Wurzeln. 2 Jahre später ist durch eine Veränderung im Vorstand dann das Los auf mich gefallen. Dann wurde ich CEO der Metro AG. Das war tatsächlich einer der schwierigsten Tage meiner beruflichen Karriere, weil ich wusste, das wird jetzt echt schwierig. Und gebe zu, dass ich bis dahin vom Ernährungssektor doch das eine oder andere gehört habe. Aber das, was mich am meisten qualifiziert hat für den Sektor, war mein Nachnamen.
Offensichtlich.
Also bin mit großer Demut an die Geschäftssysteme ran, aber auch mit großer Freude dann in den Ernährungssektor angestiegen und habe dann mit Faszination und Begeisterung erlebt, gerade in der Gastronomie, was für eine fantastische Branche das ist, was für tolle Leute da arbeiten. Wir alle profitieren davon, wenn wir zu dem Griechen, dem Italiener, dem Marokkaner, wem auch immer, in unserer Nachbarschaft gehen, wo wir das tolle Essen verzehren dürfen. Und diese Menschen machen das tagtäglich für uns und machen das aus einer Passion heraus. Und die zu unterstützen, war dann für Metro das Hauptziel. Wir hatten also dieses Motto, wir wollen einen Beitrag leisten, dass du erfolgreich bist als Gastronom. Das war am Ende der Kern unserer Strategie. Aber ich musste dann auch hinter die Kulissen schauen. Ich habe dann auch dann in die Wertschöpfung reinschauen müssen und habe Dinge gesehen, die mir nicht gefallen haben. Habe gesehen, wie wir mit Lebensmitteln umgehen. Habe gesehen, was wir verlieren. Habe gesehen, was für eine Auswirkung das hat auf die gesamte Umwelt, welchen Beitrag das auch leistet zum Thema Klimawandel. Ich war dann 2 Jahre lang der Co-Chair vom Consumer Goods Forum. Das ist die Vereinigung der großen Hersteller und großen Händler, der Ian Cook und ich. Ian Cook, auch ein Koch.
Wir erkennen ein Muster in dieser Branche.
Ja. Aber der war der CEO von Colgate Palmolive. Wir zwei haben dann uns auch auf die Agenda geschrieben, wir wollen das Thema Nachhaltigkeit und Impact in der Branche stärker thematisieren. Und das war dann auch der Moment, wo ich dann für mich sagte, okay, wenn der Umbau gelingt, woran ich nie gezweifelt habe, und wir wieder zurück zu den Wurzeln kommen, die Bilanz saniert ist, dann möchte ich einen Beitrag leisten, dieses System zu verbessern oder beim Versuch dann am Scheitern. Aber es so zu lassen, ist für mich keine Option. Und deswegen habe ich dann 2020 auch gesagt, ich möchte nach dieser Amtszeit was Neues machen und habe dann ab 2021 angefangen mit dem Team von 3 weiteren Partnern den Venture Fund aufzubauen, der nur in Food investiert.
Weil du wieder zurück auch zu der ursprünglichen Gründerreise wolltest, oder was hat dich speziell auch dann in den Startup-Innovationsbereich getrieben, weil du gesagt hast, da ist das größte Potenzial, um diese Veränderungen, die du herbeiführen möchtest, auch wirklich in die Umsetzung zu bringen?
Also einmal ganz sicher, ich war immer stark geprägt durch meine eigene Gründung und habe auch erlebt, was möglich ist, wenn man selber gründet. Habe aber auch gewusst, was für ein Risiko das ist und wie viel Arbeit man da reinstecken muss. Ist kein Spaziergang. Auch ein Fund zu raisen war kein Spaziergang. Ich habe auch sonst immer eigentlich in jeder beruflichen Station Startups gefördert und bei Metro zuletzt sehr intensiv mit einem Accelerator-Programm, das wir über viele Jahre betrieben haben. Im Übrigen hier in diesem Haus waren wir untergebracht in der ESMT. Da habe ich schöne Erinnerungen dran. Ja, und das andere war natürlich auch so die Beobachtung, die Impulse werden vermutlich von außen kommen müssen. Nicht, weil die großen Konzerne grundsätzlich nicht die Fähigkeit hätten, aber ich glaube, die Agilität, die Risikobereitschaft, die Offenheit für Neues ist leichter zu applizieren bei Startups als jetzt im Kontext einer großen Unternehmung mit allen möglichen Governance-Aspekten, Controlling-Aspekten etc. pp. Und dass es sich lohnt, in die Transition dieser Branche einzusteigen. Das allerdings konnte man damals schon sehr klar sehen. Das ist eine Branche, die im Jahr 8 Billionen umschlägt. Das ist der Wert an Lebensmitteln, die im Jahr im Markt sind. Der Sektor wird 3-5% pro Jahr wachsen, allein weil die Bevölkerung wächst und weil auch der Lebensstandard nach oben geht. Dass die Versorgungsengpässe überall mittlerweile hervortreten, war damals auch schon ehrlicherweise absehbar. Also brauchen wir Alternativen. Und jetzt mache ich mal eine einfache Rechnung. Wenn in 10 Jahren, das wäre konservativ, 10% der 8 Billionen in neue Lösungen gemündet sind, dann sind das 800 Milliarden. Ich würde sagen, das ist ein Feld, in dem kann man sich schon austoben.
Das kann man wohl sagen. Die Zahlen sprechen schon mal Bände. Jetzt spielen wir doch mal für den Moment ein bisschen McKinsey. Und du bist schon dabei, das große Bild auch zu zeichnen. Dieser Podcast beschäftigt sich auch mit neuen Technologien, die einen Einfluss haben auf Branchen wie auch den Ernährungsbereich. Wenn du jetzt aufschaust, was sind die großen technologischen Wellen und Veränderungen, die gerade am Horizont sind oder die uns schon ganz konkret gerade betreffen, die in diesem Sektor auch nochmal Dinge durchschütteln oder auch ganz im Positiven verändern können?
Ja, also das sind dann vielleicht überraschenderweise für manche, die zuhören, nicht die Dinge, die in den Magazinen ganz oben auf den Titelseiten standen, die wissenschaftlich herausragendes Potenzial versprechen, wie zellbasierte oder kultivierte Ersatzprodukte und auch tatsächlich im Wesentlichen auch heute noch Produkte, die über Präzisionsfermentation, also durch genmanipulierte Mikroorganismen hergestellt werden, sind Dinge, die unfassbar viel Potenzial in sich bergen. Und gerade bei Präzisionsfermentation muss man ja einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass Insulin der Beweis dafür ist, dass es funktioniert. Denn Insulin kommt heute zu nahezu 100% aus Mikroorganismen und nicht mehr aus tierischem Insulin, wie das noch in den 80er Jahren war, im letzten Jahrtausend. Also da muss man sagen, da steckt auf jeden Fall eine Menge Potenzial drin. Aber im Hier und Heute müssen wir Technologien einsetzen, die vermarktbar sind. Und vermarktbar sind nur Dinge, die auch kostenattraktiv sind. Weil ich kann den besten Purpose haben, ich kann das beste Mission Statement haben, ich kann die schönste Geschichte erzählen. Am Ende muss es erstmal schmecken, dann muss es nahrhaft sein und dann muss es erschwinglich sein. In der Kombination. Wenn der Dreiklang nicht funktioniert, dann hat man ein fundamentales Problem. Die schöne Seite von dem vermeintlichen Problem ist, wir haben ja die Basisfermentation mitnichten ausgereizt. Wir fermentieren ja seit tausenden von Jahren als Menschheit alles Mögliche. Aber siehe da, man kann viel mehr damit machen, als man vielleicht gedacht hat. Und das reicht von dem Fermentieren von Pilzen oder den Myzelien, den Wurzeln von Pilzen oder das Ganze in Kombination, um damit Biomasse natürlich biologisch herzustellen, ohne chemische Zusatzstoffe, die so gut schmeckt oder vielleicht sogar besser schmeckt als das eigentliche Original, die ermöglicht, Sachen zu fermentieren, von denen man wusste, dass sie gut sind, aber wusste nicht, dass man die so applizieren kann. Man kann Sonnenblumenkerne fermentieren und dann hat man etwas, was wie Kakao schmeckt. Das ist also ein Feld, wo ich glaube, dass unfassbar viel schon passiert ist in der Geschichte der Ernährung, aber noch viel, viel mehr passieren wird, weil die Rekombination von Dingen, von unterschiedlichen Sorten und unterschiedlichen Fermentationsprozessen, da ist aus meiner Sicht enormes Potenzial.
Aber etwas, was auch heute schon funktioniert, auf den Kategorien, die du auch schon benannt hattest, was Geschmack angeht, was Kosteneffizienz angeht.
Und nachher auch konkrete Beispiele angeht. Das ist hier und heute da. Das macht hier und heute schon Kunden glücklich und Unternehmer glücklich und Investoren glücklich. Also das ist keine Zukunftsmusik, das ist hier und heute da.
Dann speichern wir für den Moment Fermentation, dann schauen wir aber erstmal auf die anderen Technologiesektoren.
Die nächsten Sektoren sind ganz sicher die ganzen Möglichkeiten, die sich heute bieten, um zum Beispiel den Verderb und den Verlust von Lebensmitteln zu adressieren.
Wie groß ist das Problem?
1,2, 1,3 Billionen pro Jahr. Wir verlieren ungefähr ein Drittel der Basisproduktion im Jahr. Und dafür gibt es unterschiedlichste Gründe. Einmal einfach der Verderb von der Farm bis hin zur Distribution. Aber auch tatsächlich der Überkonsum, den wir ja alle kennen, den wir im Haushalt haben. Und man ärgert sich ja immer wieder darüber, dass man Sachen aus dem Kühlschrank dann direkt in die Abfalltanne werfen muss. Was man übrigens meistens nicht tun sollte, weil man kann die Sachen auch noch nach dem MHD ganz gut verzehren. Mhm. Aber sei es drum, manchmal kann man es halt dann doch nicht mehr, dann muss es weg. Aber zum Beispiel auch der Überkonsum in der Großgastronomie, also in großen Hotels, im Catering-Bereich, in der Großversorgung, also in Kantinen. Für den ersten Teil gibt es ganz viele spannende Lösungsansätze, wie man den Verderb reduzieren kann. Zum Beispiel, indem man Ethylen kontrolliert. Das Problem bei Früchten, wenn sie im Container sind und von Südafrika oder Lateinamerika zu uns kommen, ist, die sondern Ethylen aus. Ethylen ist ein Beschleuniger für den Reifeprozess. Je mehr Ethylen im Raum, umso schneller reifen die Dinge und dann verderben die. Was ist die Antwort der Industrie Stand heute? Ein Gas. Du meinst, die 1-MCP ist unschädlich, das kapselt die Frucht und die hört auf zu reifen. Also deswegen hat man das manchmal, vielleicht ist man eine Avocado kauft, sieht von außen ganz toll aus, dann hat man sie zu Hause und denkt, boah, ist die hart. Da muss man sie waschen und dann Äpfel daneben legen, die noch ein bisschen mehr Ethylen aussondern und nach ein, zwei Tagen ist die gut. Aber das ist nicht organisch, das Produkt. Das Produkt war praktisch über Wochen paralysiert. Die Technologie, die man hier einsetzen kann, um das organisch zu machen, ist Palladium. Ich würde sagen, Palladium hört sich sehr toxisch an. Das im Ernährungskreislauf hört sich nicht nach einer guten Idee an. Es kommt gar nicht in den Ernährungskreislauf, sondern es wird an die Boxen herangebracht, entweder über eine kleine Folie.
Die Boxen zum Transport.
Im Transport. Mhm. Und da wird hauchdünn Palladium drauf gesetzt. Mhm. Palladium saugt das Ethylen auf. Im Raum. Dadurch hat man, ein paar Zuhörer werden das vielleicht noch kennen, sowas wie früher so Super Slow-Mo beim Videorekorder.
Ja. Okay, ja.
die Früchte reifen einfach total langsam. Das heißt, dadurch reduziere ich den Verderb nochmal deutlich gegenüber der konventionellen Lösung. Aber die Qualitätsstufe geht 2-3 Stufen hoch. Das heißt, am Hafen, wo diese Container ankommen, erreichen diese Produkte 2-3 Stufen bessere Qualitätsaudits. Das ist natürlich für den Distributor eine tolle Sache. Kann man so besser verkaufen zu einem besseren Preis und ist natürlich für die Kunden eine tolle Sache. Und es geht auch weniger verloren. Das ist nochmal eine tolle Sache.
Und wird das dann heute schon in der Breite eingesetzt oder ist das Zukunftsmusik?
Das ist tatsächlich eine Technologie, die jetzt am Skalieren ist, die schon eine ganze Weile da ist. Wir haben da investiert tatsächlich und sind sehr glücklich über dieses Investment. Aber was wir auch lernen mussten ist, diese Zielgruppe vom Kunden ist sehr, sehr konservativ. Das heißt,
welche genau?
Die Distributoren von frischen Produkten, also Post-Harvest-Aggregatoren in Südafrika oder auch in Lateinamerika, sind extrem professionelle Kaufleute, aber haben halt auch schon viel gehört, was so alles gehen könnte und nicht gehen könnte. Aber bevor du mal 10, 20, 30 Container mit der neuen Technologie ausstattest und dann am Hafen feststellst, es hat nicht funktioniert. Never touch a running system, heißt der alte Spruch. Das haben wir da auch lernen müssen, dass es am Ende gar nicht die Überlegenheit der Technologie ist, sondern am Ende ist es Go-to-Market. Und den Code haben wir geknackt mittlerweile bei der Company. Es ist fresh, kommt aus Großbritannien und es funktioniert sehr gut. Zu dem anderen Punkt im Sinne von, wie kann ich Verderb systematisch in der Großgastronomie reduzieren? Über Daten. Seit jeher arbeiten alle in der Wertschöpfungskette daran, Projektionssysteme zu verbessern. Das heißt, dass man die Replenishment oder die Nachversorgung, den Kaufimpuls eines Hotels oder eines Reiseschiffes, was auch immer, so kontrolliert, dass man weiß, das in etwa wird der Bedarf sein. So kalibriere ich das pro Saison und all dem, was an Daten da ist. Was aber heute nicht gemacht wird, nicht systematisch gemacht wird, ist zu verstehen, was verliere ich eigentlich. Es gibt keine Technologie heute, die in die Mülltonne schaut und präzise sagt, was haben wir denn da weggeschmissen? Um dann die Frage zu stellen, warum haben wir es eigentlich weggeschmissen? Und dann die Frage zu stellen, wie könnten wir das vermeiden? Und das kann man heute tatsächlich im Zeitalter von AI sehr effektiv, indem man mit Computer Vision arbeitet, also mit Systemen, die automatisch erkennen, was wurde gerade in das Müllgebinde entleert. Und das funktioniert 100% automatisch. Das Personal bekommt es gar nicht mit. Da ist eine Kamera über dem Müllgebinde. Unter dem Gebinde ist eine Präzisionswaage. Das Personal leert den Teller. Die Kamera erkennt, das sind 32 Gramm Brokkoli, das sind 2 Scheiben Brot, das sind 20 Gramm Hühnchenbrust. Und so bekommt man als F&B-Manager, als derjenige, der dafür verantwortlich ist, zum ersten Mal...
Wofür steht F&B?
Food and Beverage Manager im Hotel oder in einem großen Gastronomiebetrieb. Bekomme ich zum ersten Mal einen Datensatz. Pro Woche, pro Tag, wie auch immer. Und der Klassiker ist, dass die Leute dann vor allen Dingen feststellen, was sie im Frühstücksbuffet an Überproduktion haben. Das kennen wir ja auch alle. Ne? Wenn wir irgendwo übernachten und tatsächlich uns mal so ein Frühstück gönnen, das ist ja ein Überangebot. Das tut ja manchmal schon weh, wenn man vor allen Dingen relativ spät mal da durchläuft und sieht, wie viel noch da ist. Und dadurch können jetzt die Betriebe ziemlich genau, ziemlich präzise das kalibrieren. Ich habe einen F&B-Manager gesprochen, bevor wir unser Investment da getätigt haben. Der sagte mir so sinngemäß, mir hat ja keiner gesagt, was wir wegschmeißen. Also ich selber habe jetzt auch nicht in die Mülltonne geschaut. Nur um rauszufinden, wir schmeißen 70% der hartgekochten Eier weg. Nein, mir gesagt, wir machen das auch schon seit ein paar Jahren konstant in der Menge, aber die Leute wollen Omelette, Rührei, Spiegelei. Also haben wir einfach die Quantität runtergenommen und haben darauf gewartet, ob sich Kunden beschweren. Nicht eine Beschwerde. Oder ich habe mir angeschaut, wie geht eigentlich mein Menü? Welche Items, welche Positionen auf dem Menü funktionieren, welche funktionieren nicht? Auch im Sinne von, wie viel wird davon weggeschmissen?
weil manchmal habe ich eine Überproduktion, vielleicht ist die Portion einfach zu groß. Oder ich habe eine Beilage, die funktioniert nicht. Die wird 30% oder 40% oder 50% der Fälle weggeworfen. Also kann ich doch hier was tun für einen Kunden, indem ich das ändere, aber auch was tun für uns, weil wir weniger wegschmeißen. Also kurzum, das sind jetzt so zwei Beispiele für den Bereich. Und der dritte ganz, ganz große Bereich ist dann eben die alternativen Zutaten. Also Zutaten für Lebensmittel werden an vielen Ecken immer knapper. Ich glaube, wir haben das alle
sind
hier...
Beispiele dafür?
Wir haben das alle, glaube ich, kurz mal erlebt, beim Beginn des Überfalls auf die Ukraine.
Mhm.
Als auf einmal dann Weizen und andere Dinge knapp wurden. Und kurz mal auch so die Erkenntnis hier in Deutschland aufkam, Versorgungssicherheit ist doch nicht nur immer gegeben. Wenn man sich die Preisentwicklung von einzelnen Sorten anschaut in den letzten Jahren, dann muss man kein Prophet sein, um einen Trend zu erkennen, der in den nächsten Jahren durchaus disruptive Effekte erzeugen kann. Beispiel ist Kakao. Kakao ist zeitweise 6-mal so teuer gewesen als noch vor wenigen Jahren. Das ist ein bisschen runtergekommen, ist nur noch 4-mal so teuer. Immer noch.
Immerhin.
Immer noch sehr teuer. Und es gibt Modelle, die vorhersehen, dass der Preis noch dramatischer steigen könnte, weil der Konsum steigt, die Ernte aber zurückgeht. Das hat auch damit zu tun, dass zum Teil einzelne Farmen einfach gar nicht mehr produktiv sind. Und auch das hat wieder zum Klimawandel zu tun. Also bei steigendem Bedarf, sinkender Menge heißt Preismenge führt zu Inflation. Und das würde ich jedem, der hier heute zuhört, einfach mal mitgeben, darauf zu achten, wo sich solche Felder auftun werden. Bei Kakao ist es so weit gekommen, dass es jetzt eine ganze Reihe von Ansätzen gibt, wie kann man Alternativen zum konventionellen Kakao erzeugen. Und das war das Beispiel fermentierte Sonnenblumenkerne. Das ist ein Unternehmen aus München, Planet A heißen die. Die haben ein Verfahren entwickelt, das führt dazu, dass diese Zutat so nah dran ist an dem Original, dass man es extrem gut einsetzen kann, jetzt schon für Kekse, Gebäck, Schokolinsen und all dergleichen. Und die Nachfrage ist gigantisch. Ist sie gigantisch, weil die Leute jetzt alle sagen, es ist viel nachhaltiger und es ist viel, viel besser für den Planeten. Auch, aber es ist einfach dramatisch viel günstiger. Und das wird aus meiner Sicht der wesentliche Catalyst sein für die Veränderung. Am Ende geht es nur, wenn es auch ökonomisch Sinn macht. Wenn wir versuchen, den Leuten oder den Märkten oder den Unternehmen vorzuschreiben, was sie wie und wo zu tun haben, ohne in Betracht zu ziehen, wie sind die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge, wird es nicht funktionieren. Also sind wir als diejenigen, die um Innovation sich bemühen, auch verpflichtet, Modelle zu finden, die wirtschaftlich tragfähig sind.
Und wenn du den Gedanken jetzt weiterspinnst in Richtung Gründerinnen und Gründer, die sich in diesen Markt bewegen wollen, was müssen die gleich von vorne weg verstehen, wenn sie auch mit technologischen Lösungen kommen, die du eben skizziert hast? Was hier besonders ist, was die wesentlichen Kundenbedürfnisse sind, wie die Marktstruktur ist, auch mit dem, du hast das Thema Nachhaltigkeit mehrfach angesprochen. Wie stark ist das heute noch ein Treiber auch für konkrete Investments und für den Aufbau neuer Geschäftsmodelle? Oder ist das so in den letzten Monaten ein Stück weit mehr in den Hintergrund gerückt und es gibt wieder, du hast Preise angesprochen und etwas, was die Menschen ganz konkret im Supermarkt manchmal merken, ist das etwas, was jetzt wieder stärker im Vordergrund ist?
Ja, also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn es eventuell so in der öffentlichen Wahrnehmung etwas rückläufig ist, weil es Teile dieser Welt gibt, die das negieren, ist aus meiner Sicht weiterhin in seiner Bedeutung überragend. Wir können die Augen nicht davor verschließen, wie sich dieser Planet verändert und wie er sich noch mehr verändern wird, wenn wir jetzt nicht anfangen, wirklich die Dinge anders zu machen. Deswegen ist Nachhaltigkeit als Motivation, den Ernährungssektor zu verändern, ganz sicher eine hervorragende Geschichte. Sie ist aber nicht ausreichend. Man muss, glaube ich, am Ende immer dann auch sich fragen, ist der Gedanke, an dem ich gerade arbeite, für den ich mich so leidenschaftlich begeistere, ist der wirklich dazu geeignet, ein Problem zu lösen, hier und heute? Nicht in 5 Jahren, nicht in 10 Jahren, nicht in 20 Jahren, hier und heute.
Ich glaube, das muss sich jeder dann wirklich selbstkritisch fragen, auch bei all der Begeisterung. Weil nur dann, wenn ich wirklich ganz genau beschreiben kann, welches Problem löse ich jetzt hier gerade, wird es gelingen, Investoren zu motivieren, ins Risiko zu gehen. In unserem Fall ist es so, wir tun das immer dann, wenn wir Umsatz sehen. Es wird vielleicht auch Leute geben, die hier zuhören und sagen, das ist ja läppisch. Also Umsatz kann ja jeder. Nee, glaube ich auch nicht. Aber wir wollen ganz bewusst eins nicht tun. Wir wollen nicht nur in Theorie investieren. Ich bin ein großer Verfechter der wissenschaftlichen Innovation. Es geht nicht ohne. Und ich glaube, wir brauchen das und brauchen noch viel, viel mehr, auch im Ernährungssektor. Das ist allerdings nicht kompatibel mit Venture Capital. Weil Innovation im Ernährungssektor kann sehr, 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 sehr viel Geld verschlingen. Kann sehr CapEx-intensiv sein. Kann sehr lange dauern. Und vor allen Dingen, wenn es dann sogar in die Dimension Novel Food kommt, das heißt, alles, was vor 1997, glaube ich, oder 95 in der Europäischen Union nicht verzehrt wurde, ist per Definition Novel Food. Und muss durch einen Zulassungsprozess, der durchaus hohe Hürden hat, zu Recht, weil wir wollen ja alle auch gar keine Risiken eingehen bei dem, was wir tagtäglich zu uns nehmen. All das führt dazu, dass wir sagen, wir wollen Unternehmerinnen und Unternehmer fördern, die auch den Pragmatismus haben, zu erkennen, ich löse ein Problem und ich löse es hier und heute.
Das ohne Frage, aber das, was du gerade skizziert hast, irgendwie hohe CapEx-Kosten und es ist einfach auch teuer, in die Entwicklung zu gehen und die Lösung auf den Markt zu bringen. Ich meine, wir haben in dem Podcast den Halbleiterbereich gehabt, die Biotechnologie im Gesundheitskontext. Wir haben Space erst vor kurzem auch tiefer betrachtet. Ich meine, das ist doch das Wesen von Deep Tech Innovation, dass es einfach auch oft CapEx benötigt und auch ein bisschen mehr kostet, nicht nur in der Entwicklung des ersten Produkts, sondern auch danach. Du sagst aber, ihr wartet als Fonds, wenn ihr jetzt, so wie ihr euch positioniert habt, schon auch auf den Moment, wo die Gründer den ersten Umsatz gezeigt haben. Also irgendwie müssen sie ja die angewandte Forschung überstanden haben und auch positiv bewältigt haben.
Ja, nee, und mir war das vollkommen klar, bevor ich hier heute angetreten bin, dass das ein Stück weit der Widerspruch zu dem steht, was natürlich Deep Tech eigentlich ja auch signalisiert, nämlich dass man wirklich ganz, ganz, ganz tief einsteigt in neue Verfahren, neue Verfahrenstechnik etc. Und ich will dem auch nicht widersprechen. Ich sage nur, im Ernährungssektor sind die Spielregeln dann tatsächlich ein bisschen anders. Weil es geht am Ende nur, wenn ich es in Quantität und Qualität bei attraktiven Kosten erreichen kann. Und jetzt kann man sagen, ja, in Basisfermentation ist das Deep Tech, ist das Fermentieren von Sonnenblumenkernen auf eine Art und Weise, dass es dann eben wie Kakao ist, Deep Tech? Ich finde ja, weil es ist nicht einfach. Es verlangt unglaublich viel Erfindergeist, unglaublich viel Akribie und Ausdauer, das genauso auszutarieren, dass es funktioniert. Einen Bacon-Ersatz zu machen auf der Basis von Soja und 6 weiteren rein pflanzlichen Inhaltsstoffen, wie das La Vie in Frankreich macht, macht den so schnell keiner nach. Weil das eine Akribie braucht und Präzision in der Applikation. Und ich glaube, da müssen wir im Ernährungssektor immer ein Stück weit vorsichtiger sein als vielleicht in anderen Branchen. Applizieren kannst du nur das, was nachweislich gut ist für die Menschheit. Und gut heißt, es ist gesund, es ist nicht gesundheitsgefährdend. Gut heißt, es ist haltbar. Und gut heißt, es ist erschwinglich. Und jetzt gehe ich zurück zum Thema Präzisionsfermentation. Es werden einige Leute vielleicht auch zuhören und sagen, jetzt bin ich echt entsetzt, wie kann jemand sich so skeptisch gegenüber so etwas äußern? Dem würde ich sagen, ich bin nicht skeptisch, ich warte nur auf den Durchbruchmoment. Und der Durchbruchmoment ist dann erreicht, wenn die Produktivität von diesem Mikroorganismen so hoch ist, dass es gar keine Frage mehr gibt, ob das wirtschaftlich ist oder nicht. Weil das war bei Insulin der Fall. Als damals mit Mikroorganismen Insulin produziert wurde, war das Unternehmen kurz davor, die Grätsche zu machen. Man hat vorher noch gesagt, wir machen jetzt bald hier den Laden zu. Und dann haben die einen Weg gefunden, die Produktivität dieser Mikroorganismen, Faktor 10 oder ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall so dramatisch zu erhöhen, dass es offensichtlich war, es gibt keine bessere Alternative als die und sie ist im Übrigen auch noch gut fürs Tierwohl. Und diese Denke würde ich mir manchmal wünschen, bei Innovatoren in diese Dimension zu gehen. Die ist natürlich bisweilen lästig, weil wenn ich Lactoferrin wieder produziert habe, aber jetzt mit Mikroorganismus und nicht tierisch, das ist doch per se schon toll. es ist toll, aber es ist irrelevant, wenn ich es nicht wirklich auf Marktniveau skalieren kann. Wo man Deep Tech gehen kann, ist bei allen Fragen rund um Verfahrenstechnik. Also unser Beispiel zu Palladium eingesetzt, um Produkte frisch zu halten, Datenanalyse einzusetzen, um den Verderb zu reduzieren oder auch die gesamte Logistikkette zu optimieren. Da kannst du, also wenn es dann wirklich um Computer Science geht, um diese Modelle zu verbessern, da reden wir dann eine Sprache, da wird sehr, sehr viel Deep Tech eingesetzt werden, bis hin zu Sensoren und bis hin zu Robotics und Ton, die in der Landwirtschaft eine Rolle spielen werden. Also da geht unfassbar viel, aber beim reinen Ernährungsprodukt bin ich jetzt derjenige, der vielleicht unbequem die Wahrheit sagt, es muss technisch validiert und skalierbar sein, bevor du als Venture Capitalist investieren kannst.
Meine Frage ist, wessen Aufgabe im Ökosystem ist es dann, diese Technologien in diesen Reifegrad zu bringen? Denn wir wissen das ja, und das hast du selber skizziert, da ist ein Potenzial drin, du möchtest nur erst den Durchbruch sehen.
Ja.
Wer ist denn jetzt in der Lage, den Durchbruch zu unterstützen und die Leute, die aus der Forschung kommen und die spannende Technologie in der Hand haben, auch dahin zu bringen, dieses Skalierungsniveau und den Preispunkt, den es nachher braucht, auch zu treffen. Irgendwer muss ja auch diese Lücke schließen.
Ja, also, und da kann ich nur sagen, ich glaube, wir brauchen tatsächlich weiter mehr geförderte Forschungsprogramme, um an solchen Dingen auch arbeiten zu können. Es gibt in Europa diverse Universitäten und Institute, die an diesen Dingen arbeiten. Ich glaube aber, für uns in der Region hier ist die Dringlichkeit nicht ganz so präsent, wie das zum Beispiel in Asia Pacific ist. Also ich war jetzt vor 3 Wochen in Singapur auf einer Konferenz, die findet da jedes Jahr statt. Deren Motivation, den Ernährungssektor zu verändern, hat nichts mit Lifestyle zu tun. Hat auch nichts damit zu tun, dass eine Generation von Konsumentinnen und Konsumenten heranwächst, die aus Prinzip sagt, ich möchte es nachhaltiger mich ernähren und deswegen eine Alternative zum tierischen Protein erwerben. Die Hauptmotivation in der Region ist Versorgungssicherheit. Und deswegen wird dort systematisch gefördert, wie es auch nur eben geht, um solche Technologien voranzubringen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir in Europa auch den politischen Willen haben, diese Verfahren, diese Innovationen noch systematischer voranzubringen.
Mit mehr Geld für die angewandte Forschung oder wodurch?
Mehr Geld für die angewandte Forschung, aber durchaus noch weiter zu gehen und noch weiter zu denken und sich zu fragen, ist mal kosmopolitisch gedacht. Wir laufen auf ein Riesenproblem zu und wir reden immer über Global Warming, wir reden über Klima etc. Und das ist ein Riesenproblem. Wir laufen aber mindestens auf ein ebenso großes Problem zu, nämlich wir werden die Menschen nicht mehr versorgen können. In dem Maße, wie wir das heute können. Zu den Preisen, in der Qualität. Das ist oberste Pflicht, finde ich, von uns als Gesellschaft, dann dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Antworten gegeben werden. Europa ist heute die Nummer 1 im Export von Lebensmittelprodukten. Also nicht Lebensmittelrohstoffen, sondern Lebensmittelprodukten. Die europäische Lebensmittelindustrie ist 1,2 Billionen schwer, 20% werden exportiert. Warum? Weil Europa das Gütesiegel 1A hat. Das ist der Goldstandard für Ernährungsprodukte weltweit. Mit Abstand am höchsten gerankt.
Und was sind die Kriterien für diese Qualität?
Die Qualität ist, glaube ich, einfach ganz kompromisslos die Sicherheit dieser Produkte. Die sind tadellos verzehrbar. Die sind tadellos in ihrem Genuss. Die sind eigentlich in jedem Aspekt tadellos. Und das ist etwas, was Europa, glaube ich, auch zu dem Goldstandard gemacht hat. Und die häufig kritisierte Behörde, die Lebensmittel freigibt, nämlich die EFSA, ist manchmal tatsächlich auch so der Vorschopper. Kann schon sein, aber ich glaube, es hat auch tatsächlich einen positiven Effekt.
Also jetzt die Strenge unserer Regulatorik mal ein positives Beispiel.
Glaube ich schon. Aber jetzt kommt der eigentliche Punkt. Wenn man da in Singapur diesen Speakern dazuhört, und das sind nicht nur Startups oder Innovatoren, sondern das sind auch Regierungsvertreter dabei und Organisationen. Und zwar nicht nur aus Singapur, sondern aus China, aus Japan, aus der ganzen Asia-Pacific-Region. Und die alle mehr oder weniger als politische Priorität deklarieren, Versorgungssicherheit für unsere Bevölkerung muss jetzt in den nächsten 5 Jahren vorangebracht werden. Und wir als Staat investieren jetzt signifikante Mittel, um das sicherzustellen. Da frage ich mich, was fehlt uns, um dann die Brücke zu schlagen und zu sagen, aus einer Position der Stärke, weil ganz viele der Hidden Champions der Ernährungsindustrie, auch der Verfahrenstechnik, der Verpackungstechnologie etc., die sitzen hier. Die sitzen in Europa, die sitzen in Deutschland. Das heißt, wenn wir gezielt eine Public-Private-Initiative hätten, in der wir uns systematisch fragen, wie können wir auf diese drängenden Fragen und Probleme der Zukunft die richtigen Antworten finden, fangen wir mal mit uns an. Aber wahrscheinlich wird es auf der Zeitschiene noch dringlicher an anderen Stellen dieser Welt sein. Dann können wir Teil der Lösung werden. Und das kann zu Wachstumsimpulsen führen, die signifikant sind. Und das kann zu Beschäftigung führen. Und das kann zu Steuereinnahmen führen. Und da frage ich mich manchmal wirklich, warum nicht?
Und ist das dann auch für die Startups, die du siehst, wäre das ja dann der spannendste erste Markt? Weil die Dringlichkeit ist da. Es gibt die Möglichkeit auch dann von der Regierung unterstützt, von den wahrscheinlich großen etablierten Unternehmen unterstützt, in den Markt einzusteigen und mit zu innovieren.
Ja.
Ist das so auch deine Empfehlung an die jungen Gründerteams, in die ihr investiert?
Oder nicht? Stand heute noch nicht, weil ich glaube, heute ist der Go-to-Market ist zu schwierig. Und man muss natürlich auch eins immer vor Augen haben. Ein Produkt, das hier funktioniert, funktioniert nicht in jedem Land, weil man muss es am Ende an die Konsumpräferenzen anpassen. Sowohl was Geschmack angeht, Textur, Rezeptur etc. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass bei der Frage, mit welchen alternativen Proteinprodukten pflanzlicher Art, fermentierter Art etc. man zum Beispiel in China gewinnen kann, dann denke ich schon, dass ein Produkt, das aus Europa kommt, mit dem Qualitätssiegel, mit einer Vertrauenswürdigkeit, mit einer Skalierbarkeit da eine Rolle spielen kann. Das ist heute noch zu früh, aber ich glaube nicht, dass wir noch allzu viele Jahre warten müssen, bis das passiert.
Du wirst als Investor eine Menge Gespräche führen mit Startups in unterschiedlichen Phasen. Wenn du mal versuchst runterzubrechen, was sind so die typischen Fehler oder Unwissen oder Herausforderungen, in die sie reinlaufen, wenn sie hier gerade aus Deutschland und aus Europa kommen im Ernährungssektor?
Also ich glaube, dass die Lebensmittelbranche sehr verlockend ist, weil wir alle Teil von ihr sind. Also wir konsumieren ja alle mehrfach am Tag diese Produkte, sind vielleicht auch so interessiert, dass wir uns mit der Rezeptur beschäftigen, mit der Zusammensetzung, mit der Herkunft der Zutaten etc. pp. Und uns das motiviert, eine Alternative zu suchen, weil wir sagen, so darf es nicht sein, so kannst du nicht. Und das einmal hinbekommen zu haben, ist ein Glücksmoment. Das ist toll. Wenn das funktioniert, da gehen den Leuten die Herzen auf. Und das ist auch schön. Aber dann nochmal 3-4 Schritte zurückzugehen und nüchtern zu fragen, welches Problem löse ich? Ich glaube, das muss man sich immer wieder zwicken. Weil es einfach nur mal zu reproduzieren und einen alternativen Lösungsvorschlag zu machen, der in der Optik, in der Textur, im Geschmack da nah rankommt an das, was man da jetzt lösen möchte, ist nicht die Lösung. Sondern es muss am Ende, wie ich vorher sagte, es muss am Ende ein wirtschaftliches Modell geben, das dazu führt, dass es interessierte Parteien gibt, die sagen, das möchte ich groß werden lassen mit dir. Und ich möchte dir im Übrigen helfen, dass du all die Themen, die hinterm Vorhang dieser Branche so virulent sind und so toben, dass du die kennenlernst. Und das sind nicht wenige.
Jetzt hast du ganz zu Beginn den Accelerator angesprochen, auch zu deiner Metrozeit, den ihr operiert habt, hier in diesem schönen Gebäude. Was sind so Erkenntnisse daraus und auch für dich insgesamt, wenn du auf die etablierte Industrie in der Lebensmittelindustrie schaust und die großen Player und du hast ganz oben vom CEO-Posten aus gesehen, wie ein Unternehmen wie Metro operiert. Du kennst die Märkte, du kennst die ganzen Player da drin. Was muss vielleicht noch besser in der Anknüpfung zwischen all den neuen Innovationen, die entstehen, die Startups, die Technologien kommerzialisieren, die sie in den Markt bringen möchten und den etablierten Märkten, wie kann dieses Zusammenspiel besser funktionieren oder muss es überhaupt besser funktionieren?
Ob es besser funktionieren muss oder nicht, glaube, das ist am Ende immer dann die Frage der jeweiligen Unternehmenskultur und auch der Strategie, die ein Unternehmen da verfolgt. Ich ganz persönlich glaube, dass es in Zeiten, in denen sich die Welt immer schneller dreht und Marktbedingungen, Konsumpräferenzen, Spielregeln sich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit verändern, dass man gut beraten ist, solche Programme zu fahren. Die Kosten ist kein Vermögen, aber das, was man an Gegenwert bekommt, jetzt rede ich da nicht über den Investment Return, sondern ich rede über die Vielfalt an Denkweisen, an Herangehensweisen, an Sichtweisen. Das hat uns damals unfassbar geholfen, zu erkennen, dass wir über die Frage, wie unterstützen wir unabhängige Gastronomieunternehmerinnen und Unternehmer, viel, viel facettenreicher ist als das, was wir eigentlich im Kerngeschäft gemacht haben. Was wir auch leidlich gut gemacht haben und mit viel Motivation und mit der Ambition, mal besser zu machen. Aber ganzheitlich und systemisch zu denken, war für uns damals dann auch ja die Triebfeder zu sagen, wir bauen so etwas wie Hospitality Digital auf, eine eigene Unit, die nur an digitalen Lösungen arbeitet, um die Leute in der Branche erfolgreicher zu machen. Für die Startups selber denke ich immer wieder, sind diese Programme manchmal ja so eine Art Schnellstudium. Man bekommt in kürzester Zeit unfassbar viele Impulse. Man muss nicht alle mitnehmen, man muss nicht alles für bare Münze nehmen, aber Zugang zu diesen Unternehmen zu bekommen und dann auch deren Denkweise und auch deren Kultur kennenzulernen, auch wenn man die vielleicht gar nicht teilt. Auch wenn man sagt, genau so denke ich nicht und deswegen werde ich es auch anders machen. Aber das ist auch...
Aber kommt man an diesen großen Unternehmen überhaupt vorbei als junges Startup? Muss man nicht nachher mit einer Metro und all den anderen großen Playern im Lebensmittelmarkt gemeinsam machen? Oder gibt es, oder wo entstehen eigentlich gerade diese neuen großen Konzerne? Und welche Startups haben die Möglichkeit, tatsächlich auch ihren komplett eigenen Weg zu gehen und die Industrie vielleicht nochmal komplett neu zu begründen? Denn du hast genügend Herausforderungen angesprochen, die es gibt.
Ja, und wir sind, glaube ich, in einer immer noch in der frühen Phase dieser Umwälzung. Aber ich sehe jetzt immer mehr Beispiele von Unternehmen, die sehr zeitnah in dreistellige Millionenumsätze einsteigen werden. Wenn das gelingt und das auch noch mit einer attraktiven Profitabilität oder einem attraktiven Deckungsbeitragsmix, wird das auf jeden Fall weitere Investoren anlocken, die dann auch in größeres Wachstum investieren. Also da reden wir dann vielleicht über Small Cap, Mid Cap, Private Equity. Und in dem Maße, wie das gelingt, wächst der Appetit dann wieder auch auf der Konzernseite. Der hat ein bisschen nachgelassen, auch durch so eine durchaus eingesetzte Ernüchterung, weil die eine oder andere Übernahme nicht so funktioniert hat, wie man sich das da vorgestellt hat. Aber wenn man sich anschaut, auch in den letzten 12, 24 Monaten, waren die Konzerne nicht untätig und haben hier und dort tatsächlich eben halt auch das eine oder andere Startup gekauft. War jetzt nicht mehr so ganz groß in den Headlines, aber das wird weiterhin passieren. Auch denke ich, weil diese Symbiose zwischen der Innovationskraft von Startups und deren Ausdauer, es auf ein gewisses Niveau zu bringen, dann in Kombination mit der industriellen Skalierbarkeit und Distribution von großen Konzernen, die wird immer funktionieren. Und so wird es am Ende ehrlicherweise auch nur die Tragweite bekommen, die wir ja brauchen. Wird es hier und dort auch die Chance geben, ein Unternehmen auf Jahre eigenständig zu etablieren? Ja, das glaube ich. Ist das die Regel? Das glaube ich nicht.
Und in welchen Feldern besteht die Chance, das zu tun? Oder welche Art von Startups würden das schaffen?
Ingredients. Auf jeden Fall.
Warum ist das so aussichtsreich?
Jetzt sind wir wieder beim Eingangsthema. Knappheit. Knappheit wird die neue Normalität. Und sich mit Alternativen zu beschäftigen, wie man knappe Sorten durch alternative Produkte ersetzen kann. Und zwar nicht nur im Sinne von technisch ersetzen kann, sondern wirklich auch ökonomisch und auch ernährungsseitig. Da liegt so viel Potenzial drin. Und Kakao ist ein Beispiel, gibt ganz viele andere Sorten. Kann jeder mal seinen ChatGPT anschmeißen und fragen, was hat sich in den letzten Jahren wie verteuert, wie wird es sich weiter verteuern? Und ultimativ Protein. Dieses Proteinparadox, dass wir doppelt so viel Protein brauchen 2040 wie 2017, wo jetzt schon 75% der landwirtschaftlichen Fläche für tierische Proteine ausschöpfen, kann sich jeder selber ausdenken, was das heißt.
Und ist das
Ökosystem an Venture Capital in Deutschland und Europa schon ausreichend aufgebaut, um die Investments auch zu stemmen und zu ermöglichen, die es braucht, damit genau diese Lösungen herbeigeführt werden und skaliert werden können? Oder braucht das Ganze noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit? Wo steht der Sektor Food im Vergleich zu einer anderen VC-Feldern?
Also ganz grundsätzlich ist VC ja seit 3 Jahren eher rückläufig. Funding-Allokation hat nachgelassen. Das hat auch eben auch was mit der Bewertungsthematik zu tun, die nach 22 dann doch eigentlich nur noch eine Richtung kannte, nämlich Richtung Süden. Der Food-Sektor hat sich da jetzt nicht schlechter oder besser geschlagen als die anderen, aber war immer schon kleiner ist als zum Beispiel Investments in SaaS oder AI. AI ist sowieso dann mal eine ganz andere Dimension. Ich würde jetzt nicht das Klagelied anklingen lassen, es ist zu wenig Geld da. Ich glaube, man muss den Beweis antreten, dass sich das Investment in den Sektor lohnt und dann fließt das Geld dahin, wo es sich lohnt. Und genau das wollen wir machen.
Dafür seid ihr eingetreten und letzte Frage nochmal positiv in die Zukunft schauend. Was müssen wir jetzt genau in Deutschland, welchen Hebeln müssen wir ziehen, damit wir in 10 Jahren auch im Bereich Ernährung ein absoluter Innovationsführer sind und die weltweiten Herausforderungen mit Unternehmen und Innovationen, die hier sich aus der Forschung, aus dieser Volkswirtschaft ergeben, dass wir damit auch wieder ganz vorne mit dabei sind?
Im Grunde genommen, glaube ich, haben wir alles, was es braucht. Wir haben weiterhin herausragende Voraussetzungen, was Gründerinnen und Gründer angeht. Ich glaube, wir haben, was Universitäten, Hochschulen etc., Institute angeht, in Deutschland eine der besten Plattformen in der Ernährungsindustrie. Wir haben die Hidden Champions, die hier sind, die sich auch eben durchaus still, aber doch kontinuierlich engagieren in dem Feld. Ich glaube, wir brauchen 2, 3 Leuchtturmprojekte, die zeigen, wie erfolgreich das sein kann. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass es gelingt in den nächsten 2, 3 Jahren.
Welche würden das sein?
Ich würde jetzt keine Namen nennen, sonst werde ich am Ende noch dafür zu sehr kritisiert, dass ich eigene Unternehmen hier herausstelle. Aber ich glaube, dass das in unserem Portfolio der Fall sein wird, aber auch in anderen. Und dann wäre mein Wunsch ja tatsächlich, dass man früher oder später auch auf politischer Ebene erkennt, hier entsteht eine Wachstumsopportunität, die für enorme Impulse sorgen kann, sowohl was Wertgenerierung angeht, Beschäftigung angeht, aber auch Steuereinnahmen angeht. Und wenn man das richtig verpackt und von vornherein sagt, dies ist bitteschön keine Initiative gegen die Landwirtschaft. Es ist keine Initiative gegen die Tierverarbeitungsindustrie. Es ist eine Initiative für unsere Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit in Deutschland, in Europa und in der Welt. Und dazu, meine Damen und Herren, werden wir komplementäre Technologien brauchen. Die kann kaum einer besser entwickeln als wir hier in Deutschland. Und wenn wir das tun, dann hätten wir, glaube ich, den Jackpot gezogen.
Ja, das ist mal ein positiver Ausblick. Alle Hoffnung setzen wir darauf, dass wir das hinbekommen, auch mit deiner und eurer Hilfe. Olaf, allerbesten Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst.
Sehr gerne, Dankeschön.
Ja, ein sehr schönes Gespräch, Thorsten. Das war hochinteressant, muss ich sagen. Also nochmal auch ganz neue Einblicke in dieses Thema und Perspektiven von jemandem, der das Thema natürlich schon sehr, sehr lange aus sehr verschiedenen Blickwinkeln auch verfolgt. Das zahlt sich ja dann doch auch nochmal aus, wenn man sich auch nicht von der Begeisterung alleine jetzt für Technologien und für neue Lösungen hinreißen lässt, sondern sich natürlich vor allen Dingen immer die Frage stellt, wie komme ich denn dann nachher in den Markt und wer ist das eigentlich und ist der groß genug und wie komme ich da dran? Das ist ja eine Warnung, die uns, glaube ich, immer für alle Felder, über die wir sprechen, immer im Hinterkopf dann stecken muss. Das hat die Technologie ist der Ausgangspunkt, aber wir wollen am Ende natürlich in den Markt. Fand es hier auch nochmal sehr nachvollziehbar, muss ich sagen, dass am Ende bei aller Begeisterung auch für nachhaltige Produkte, für sichere Produkte, was sicherlich immer erfüllt sein muss, der Preis aber schon nochmal eine wichtige Rolle spielt. Und da ist mir eine Zahl von dieser Woche auch nochmal aufgefallen. Also in dem neuen Ernährungsreport 2025, den die Bundesregierung veröffentlicht hat, haben knapp 60% der Befragten auch nochmal angegeben, dass doch der Preis schon eine wichtige Rolle spielt bei der Auswahl von Lebensmitteln. Und diese Zahl hat nochmal deutlich zugenommen, auch über die letzten Jahre. Also das heißt, die Sensitivität ist da, hat sicherlich auch mit der Inflation zu tun, die wir in verschiedenen Bereichen sehen. Also das muss man sehr ernst nehmen. Was in der Befragung auch rauskommt, ist aber, dass so Dinge wie Regionalität und Saisonalität eine hohe Rolle spielen, genauso wie das Thema Geschmack und Gesundheit. Also das sind natürlich Dauerbrenner, da würde man sagen, ja, das sieht man ein. Aber mir hat es einfach nochmal auch die Wahrnehmung geschärft, dass Preis natürlich eine ganz wichtige Komponente ist. Und das vor dem Hintergrund, dass vielleicht der ein oder andere Inhaltsstoff eben tatsächlich in Zukunft einfach teurer werden wird. Also das Beispiel mit dem Kakao ist natürlich hochinteressant. Und es gibt ja sehr viele Produkte, die am Ende auf Kakao basieren. Also dass ich danach Alternativen suche, auch preisgetrieben, fand ich nochmal sehr interessant. Und was mir nochmal stärker ins Bewusstsein gekommen ist, ist das Thema Versorgungssicherheit, was Olaf Koch ja sehr deutlich gemacht hat, zu sagen, das ist eigentlich das ganz große Thema. Also wie ernähren wir eigentlich eine wachsende Weltbevölkerung nachhaltig, aber überhaupt vor allen Dingen erstmal, also dass die Leute Zugang zu Lebensmitteln haben in ausreichender Menge, in ausreichender Qualität und bezahlbar, dass das als eine der Hauptmotivationen auch in anderen Weltregionen eben schon erkannt ist und auch die Brücke schon erkannt ist, zu sagen, genau dafür brauchen wir neue Technologien und genau dafür müssen wir spätestens jetzt aber wirklich auch die Voraussetzungen schaffen, regulatorisch, vielleicht von Förderung, vielleicht vom Marktdesign, um da auch einen Beitrag zu leisten. Und es wirkte so ein bisschen so, als ob wir da noch Aufholbedarf hätten.
Ja, zumindest hat er sehr deutlich gemacht, dass natürlich unterschiedliche Teile der Welt auch unterschiedliche Herausforderungen im Ernährungssektor haben und damit auch Technologien eine andere Rolle spielen. Also während das Thema Food Security dann irgendwo in Südostasien oder vielleicht auch im Bereich Middle East eine sehr große Rolle spielt und ganz starker Treiber ist auch für Innovation, und das hat er ja auch erläutert, dann entsprechend auch von der Regierung entsprechend öffentliches Geld hineingegeben wird, um dieses Problem zu lösen, was einfach eklatant ist, hast du hier natürlich in den letzten Jahren, ich meine, ich erinnere mich an die Menge an irgendwelchen Riegeln und irgendwelchen Lifestyle-Food, ne, hast natürlich ganz viel auch gesehen an Innovationen, die ich jetzt mal in Anführungsstrichen reinsetzen würde, die sich damit beschäftigen, einfach noch einfacher konsumierbar oder dem Nachhaltigkeit im manchmal auch, muss ich sagen, sehr oberflächlichen Sinne Rechnung zu tragen. Bis hin auch, und das ist auch interessant zu sehen, ich erinnere mich an ein Panel, das wir mal hatten bei uns in der ESMT im Creative Destruction Lab, da war jemand von Nestle dabei, wie stark dann irgendwo so ein großes Unternehmen aus diesem Sektor das mit dem Gesundheitsaspekt verbindet und dann auch versucht, diesen Trend mit reinzubringen. Also man sieht, dass in unterschiedlichen Teilen der Welt einfach andere Herausforderungen oder auch der Konsument andere Bedürfnisse hat. Das hast du ja gerade nochmal auch sehr, sehr stark mit Daten unterlegt, und daran muss sich dann Innovation orientieren. Und ich glaube, das hat Olaf Koch sehr klar gemacht mit all seiner Erfahrung. Ein Stück weit hat auch der Ex-CFO aus ihm gesprochen, dass natürlich der Preispunkt ein ganz entscheidender Beitrag ist, damit Innovation überhaupt im Markt erfolgreich sein kann und von Kunden gekauft wird. Und dass man am Ende des Tages sehr konkret ein Problem lösen muss. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man da hinkommen. Aber die fancy Technologie an sich spielt dann in einem so geerdeten, etablierten Markt erstmal eine untergeordnete Rolle. Aber können wir noch diskutieren, ob dem wirklich so ist.
Also das zumindest kam aber auf jeden Fall so rüber, so habe ich es auch verstanden, sozusagen auch in der Unkenntnis jetzt der Details des Sektors. Also er hat auch über die Distributoren ja dann gesprochen am Ende, sagt, okay, wie nehmen die diese Dinge eigentlich auf? Aber die sind natürlich ein wichtiger Schritt in Richtung Markt, insofern muss man die schon irgendwo an der Seite haben. Mir sind nochmal so drei übergeordnete Dinge nochmal so im Nachgang aufgefallen, also ausgelöst durch euer Gespräch. Das eine ist, was mir nochmal klarer geworden ist, in seiner Aussage, dass das Thema Finanzierung möglicherweise in diesem Foodtech-Bereich nochmal eine sehr spezielle Wendung hat. Also er hat gesagt, diese sehr radikalen Innovationen. Also wir haben zum Einstieg so ein bisschen über zellbasiertes Fleisch auch gesprochen, Laborfleisch, Kulturfleisch, egal wie man es nennen will, zu sagen, naja, aber das ist schon noch eine Spur weg. Dass das eigentlich noch kein Venture Capital Case ist. Das ist mir nochmal klarer geworden, oder zumindest wie seine Sicht darauf jetzt mal ist als Investor. Und dass er sagt, ich brauche es greifbarer, ich brauche Dinge, die ich jetzt in den Markt bringen kann, die jetzt schon von Kunden auch bezahlt werden und angenommen werden. Und dass man eben für diese anderen Dinge doch nochmal andere Finanzierungsformen, vielleicht eben auch an der Schnittstelle von privater und öffentlicher Finanzierung braucht. Und da ist mir dann nochmal so ein bisschen durch den Kopf gegangen, dass wenn man dann doch auch noch über Forschungsförderung, zumindest an Teilen, oder ich sag mal über Transferförderung auch möglicherweise auch spricht, dass hier in dem Bereich vermutlich auch viele Komplementaritäten gibt. Also dass es ja letztendlich gar nicht eine Technologie oder ein Technologiecluster ist, sondern gerade auch mehrere Technologieentwicklungen zusammenfließen. Also wenn man jetzt mal sagt, wir würden jetzt über Laborfleisch auch unter dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt reden. Wenn du die im Bioreaktor erzeugst, musst du am Ende aber natürlich eigentlich fairerweise auch sehen, wird dieser Bioreaktor denn möglicherweise auch mit erneuerbaren Energien betrieben oder beziehungsweise haben wir einen Strommix, der das im Grunde hergibt, um es möglichst CO2 schon zu machen. Fortschritte in der Biotechnologie liegt jetzt auf der Hand. Das sind natürlich ganz nah verwandte Bereiche. Habe ihn aber auch so verstanden, dass das Thema KI in der Biotechnologie auch für den Anwendungsbereich der jetzt der Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Oder könnte mir auch vorstellen, Technologien wie 3D-Druck. Also am Ende, wenn jetzt das Schnitzel, das Steak oder was auch immer aus dem Bioreaktor kommt, es muss ja irgendwie in diese Struktur letztendlich kommen, die wir möglicherweise als Kunden dann erwarten, dass es auf dem Teller dann auch so aussieht, wie wir es gerne hätten und die Konsistenz hat, die wir brauchen. Also ich glaube, die Komplementarität von Technologien könnte bei dieser Finanzierungsfrage oder der Förderfrage dann eine entscheidende Rolle auch noch mitspielen. Der zweite Punkt, der mir nochmal klar geworden ist, ist, dass es eigentlich dieser ganze Bereich Foodtech eine Riesenchance für Europa wäre, weil so viele Bestandteile, also an der Exzellenz der Technologien und der Wissenschaft, die wir haben, bei einer tollen industriellen Basis, die im Lebensmittelbereich, verarbeitenden Bereich, also schon vorhanden ist, und bei dieser unfassbaren Glaubwürdigkeit und dieser Zuschreibung, dass wir in Europa und auch in Deutschland einfach auf einem extrem hohen Niveau, der hat es Goldstandard genannt, im Grunde sichere und hochwertige Lebensmittel produzieren können. Plus, wenn man überlegt, ne, auch so vom Lifestyle her, also die französische Küche, die italienische Küche, also die ist einfach weltweit geschätzt und geliebt. Ich habe vorhin noch mal gesehen, auch die Zahl oder die Dichte der Drei-Sterne-Restaurants, der Michelin-Sterne-Restaurants ist in Europa mit Abstand in allen Weltregionen doch am größten. Also da gibt es Also da steckt so viel für uns drin und wir haben eine hohe Glaubwürdigkeit für das Thema und wir haben, glaube ich, ein bisschen den Zug verpasst, auch so ein First Mover bei der Regulatorik dann zu sein. Nach meinem Kenntnisstand hängen diese Dinge jetzt wie Kulturfleisch einfach immer noch in der Zulassung fest, während in Singapur, den USA, Israel schon erste Produkte zugelassen sind. Und das ist eigentlich sehr schade, dass wir diesen Zug verpasst haben, zu sagen, wir sind die schnellsten, vielleicht auch in den ersten technologischen Entwicklungen. Wir haben das beste Ökosystem, aus dem die Dinge kommen. Dann sollten wir auch eine innovationsförderlich vorausschauende Regulatorik haben, die diese Sicherheitsanforderungen alle erfüllt, aber eben auch so schnell ist, dass wir diesen First Mover Advantage tatsächlich in diesem Markt auch haben können. Aber vielleicht ist der Zug da ja auch noch nicht abgefahren. Mal gucken. Und das dritte Thema, wenn man nochmal auf die Akzeptanz schaut, kommen mir zwei Dinge gerade auch nochmal so in den Sinn. Mal jenseits der Frage, ob ein einzelner Konsument jetzt also ein Produkt kauft, ist ja insgesamt die Frage, ist eine Gesellschaft jetzt offen dafür, dass vollkommen neu produzierte Lebensmittel oder überhaupt vollkommen neue Lebensmittel irgendwo auftauchen? Dass man da nochmal den Austausch durchaus mit der etablierten Agrar- und Lebensmittelindustrie haben sollte, die auch diese Glaubwürdigkeit schon besitzen, die man auch nicht als Gegenspieler oder als Vetospieler vielleicht in diesen Märkten gebrauchen kann. Gibt's ja übrigens dieses tolle historische Beispiel, als der Kaffee nach Europa kam. Ich glaube, im 16. Jahrhundert, wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es riesen Abwehrbewegungen. Also die katholische Kirche wollte das aus irgendeinem Grund nicht haben und gesagt, Satansgebräu, das ist ganz furchtbar. In England gab es einen Aufstand der Frauen, die also eine Petition sogar an den König gerichtet haben, weil sie also Sorge hatten, dass die Männer jetzt also nicht nur das wenige Geld, was sie verdienen, in den Pubs vertrinken, sondern dann tagsüber auch schon in den Kaffeehäusern. Und die Empfehlung, die dann also an den König resultierte, war, es sollte doch ein Mindestalter für den Kaffeekonsum von sage und schreibe 60 Jahren geben. Also fand ich sehr bemerkenswert. Also Widerstand. Es gab aber auch Widerstand von Bauern und Winzern. Also die Winzer hatten Angst, dass jetzt, also in Frankreich zum Beispiel, ne, dass der Wein ersetzt wird durch den Kaffee, und die Milchbauern hatten ähnliche Probleme. Und angeblich ist aus diesem Konflikt heraus auch der Café au lait entstanden. Als Kompromiss zwischen den Milchbauern einerseits und den Kaffeeproduzenten auf der anderen Seite. Also, aber es verdeutlicht zumindest einfach nochmal zu sagen, das Neue und das Alte muss nicht gegeneinander sein. Es kann unter Umständen miteinander funktionieren und dann diesen neuen Technologien den Weg bereiten. Und ein zweiter Aspekt unter dem Akzeptanzstichpunkt könnte auch noch sein, das unter dem Aspekt zu sehen, was passiert eigentlich in Schwellen- und Entwicklungsländern, also wo insbesondere die Bevölkerung ja noch wächst, wo dieser Bedarf an Versorgungssicherheit, den Olaf Koch ja auch beschrieben hat, sicherlich noch viel intensiver ist, als wir das jetzt in Europa vielleicht im Moment so sehen. Und dass wir sagen, okay, wenn wir da ernsthaften Beitrag leisten wollen, stellt sich die Frage, wie können wir diese Länder als Innovationspartner mit einbeziehen, die auch selber das Gefühl und die Chance haben, die Technologie selber mitzuentwickeln und auch selber davon zu profitieren, statt sie einfach im Grunde nur annehmen zu müssen. Also das ist für mich noch eine offene Frage, wie man das genau macht, könnte aber dann, wenn man eben auf den Weltmarkt schon guckt, auch nochmal ein ganz interessanter Hebel sein.
das ist doch genau auch so ein bisschen, was ich raushöre aus dem Interview mit Olaf Koch. Es ist diese unglaublich etablierte Industrie. Ich habe es auch eingangs gesagt in unserer Intro. Der Digitalisierungsgrad ist super gering. Das sind wirklich 5 große Player, die sie eigentlich beherrschen weltweit. Ja, und das sind Nestle, PepsiCo, Unilever, Coca-Cola und Mondelez im Wesentlichen. Und wir wissen ja, dass in diesen Industrien dann die Möglichkeit, wirklich zu innovieren, manchmal deutlich eingeschränkt ist oder nur über die Regeln gehen, die dann auch diese Player mit definieren. Und der nächste Punkt ist natürlich, weil du es so angesprochen hast, und das hat er auch gesagt, irgendwie Essen ist halt so tief, auch Kulturgut, ist auch Zusammensein, ist auch etwas Soziales, was natürlich zur Menschheit dazugehört. Und da spielen ganz viele andere Aspekte eine Rolle. Die haben sehr wenig damit zu tun, ob ich jetzt, natürlich könnte ich die 3 perfekt auf mich designten Pillen auf diesen Teller drauflegen, die mir jetzt genau das geben, was ich brauche, damit ich gesund bin, damit ich Energie habe, damit ich vielleicht später auch gut einschlafen kann und nicht den ganzen Bauch noch voll habe und mitten in der Verdauung stecke. Ja, mein Gott, klar kann ich das wahrscheinlich alles ideal designen. Und da gibt es ja dann auch genügend, die an diesen Themen forschen und entsprechende Produkte auf den Markt bringen. Aber es widerspricht irgendwie so dieser alteingesessenen Industrie, sowohl sozial-kulturell als dann eben auch, was einfach die etablierten Pfade angeht. Und das finde ich so ein Spannungsfeld, wo da immer dann der Punkt aufkommt, deswegen verstehe ich auch, entweder du gehst nach diesen Regeln und deine Technologie, und er hat dann viel über Verfahrenstechnologie. Ich fand das Beispiel unglaublich spannend, mit der Reife und der Reifung der Früchte und dieses Beispiel über das Packaging hier zu gehen und zu lösen. Unglaublich spannender Ansatz. Da ist dann die Möglichkeit, wenn du auch die Preispunkte und die Mechanismen der Industrie triffst, dort einzusteigen, dort auch erste schnelle Revenues zu machen, und dann ist es auch für den VC interessant. Aber so viele andere Bereiche, wo wir dann auch eben drüber gesprochen haben, die technologisch auch sehr herausfordernd sind und irgendwie sich erstmal total spannend anhören, ist dann einfach in dem Feld schwerer zu platzieren. Vielleicht braucht es ja irgendwann wieder diesen kompletten Disruptor, der einfach einen Lebensmittelkonzern von Grund auf nochmal neu denkt und baut. Aber das passiert ja schon auch, ne? Das haben wir ja mit dem ganzen Bereich Biotechnologie, Cell-Based Meat, das ist ja gerade im Kommen. Mal schauen, wer dann mittel- und langfristig das Rennen hier gewinnt und ob Olaf Koch da recht behält mit seiner Meinung.
Naja, und beziehungsweise eben, dass ich meine, das Schöne ist doch an Deep Tech oder an wissenschaftlichen Fragestellungen, technologischen Fragestellungen, es kann ja immer auch aus dem Windschatten nochmal eine technologische Entwicklung, ein Durchbruch kommen, den erstmal so gar keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Oder vielleicht eine ganz kleine Gruppe von Leuten. Also das Beispiel mit dem Insulin fand ich sehr interessant. Also man kämpft daran, sehr lange es künstlich herzustellen, über diesen Fermentationsprozess, kriegt das nicht hin. Und auf einmal, wo schon keiner mehr so richtig irgendwie daran glaubt, gibt es diesen Durchbruch. Und wer weiß, also vielleicht sehen wir das ja auch, und das ist ja eben die große Chance, glaube ich, auch der Konvergenz technologischer Entwicklung, wenn man an anderer Stelle drüber gesprochen, also zu sagen, die Instrumente, die wir plötzlich in der KI oder mit der KI oder der neuen KI auch in der Hand haben, wie die auch technologischen Entwicklungen im Bereich der Kernfusion plötzlich über Simulationen und andere Dinge plötzlich zugutekommen und dann sich Entwicklungen gegenseitig verstärken. Wer weiß, also vielleicht werden wir das auch hier nochmal sehen. Fand auch interessant, weil du sagtest, wer sind denn jetzt die Akteure dann eigentlich, ne? Und die Großen, spielen die weiter diese Rolle? Dass er aber schon jetzt vielleicht eher aus der Metrobrille geguckt, aber ich glaube, der Befund ist schon generalisierbarer, zu sagen, sich frühzeitig eben auch mit anderen Akteuren aus diesem Ökosystem zu umgeben, um zu lernen, andere Perspektiven zu verstehen, um dann aber auch im richtigen Moment aufeinander zuzugehen oder eben in eine Wettbewerbssituation einzutreten, dass das eigentlich sehr wertvolle Verbindungen sind. Also insofern wäre mir da nicht Angst und Bange. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieses Thema zuletzt so gefühlt, so die letzten 2-3 Jahre so ein bisschen an Aufmerksamkeit, so eine Öffentlichkeit verloren hat. Also ich hoffe eigentlich, dass dieses Momentum, was schon mal stärker war, dass das wieder zurückkommt und dass man das hier auch nochmal wirklich als so echtes Chancenthema auch noch ein bisschen stärker nach vorne pusht.
Ja, absolut. Und ich erinnere mich noch an die Welle auch irgendwie Vertical Farming. Und auch da hatten wir aus Deutschland heraus ein Unicorn, was in diesem Bereich aufstrebend war. Und also du hast vollkommen recht, das hatte deutlich mehr Aufmerksamkeit. Und ich muss auch sagen, wenn wir uns heute die Innovationslandschaft anschauen, das ist nicht das erste Themenfeld, was genannt wird in all den Gesprächen, und ist auch nicht das Thema, wo man dann über die meisten VCs stolpert oder irgendwelche Veranstaltungen mit Startups. Ja, es ist da, es ist weiterhin präsent. aber tatsächlich so, komme ich nochmal zurück, ob der schieren Größe dieser Industrie und ich finde das, was du auch nochmal eben betont hast, dieser Stärke, die wir am deutschen, europäischen Standort haben, wieder, wenn wir das sauber zusammengebunden bekämen und dann hoffentlich auch die Finanzierungsinstrumente, die es dann schaffen, zu diesen Durchbrüchen zu kommen, dass man nachher auch Kostenpunkte trifft, die dann marktfähig sind, dann stehen uns wieder Weltmärkte offen. Wir müssen nur für uns wieder den Weg finden, diese Industrie zu besetzen, Weltmarktführer sein zu wollen und zu bauen. Und ja, da gehören wieder eine Menge Player zu, die darauf Lust haben müssen.
Und ich glaube, das Schöne ist ja, weil es eine Industrie ist, die auch jeden ja von uns nun mal einfach betrifft, dass da ja auch sich Stimmungen oder Gewohnheiten oder auch Trends durchaus verändern, was ja was sehr Gutes sein kann. Also was, ich meine, das haben wir jetzt noch gar nicht so in der Nachbesprechung so gewürdigt, aber auch diese Frage, wie kommen wir aus diesem Mismatch raus, dass wir einerseits wahnsinnig viel Überschussproduktion haben und verderbende Lebensmittel und auf der anderen Seite eben auf eine Situation zu rasen, wo wir ahnen, dass es viel Mangel auch in dem Bereich geben wird. Das ist vielleicht regional unterschiedlich verteilt, das mag sein, aber es fühlt sich erstmal nach einem sehr starken Mismatch an und da zu sagen, okay, das kann es eigentlich auch nicht sein. Also wir müssen da an beiden Seiten versuchen, auch nochmal ranzugehen. Finde ich einen sehr positiven Ansatz, vor allen Dingen, weil vollkommen klar ist, beide Ansätze haben neben einer, egal ob man jetzt das Bewusstsein aus einer moralischen Perspektive hat, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, nein, es ist auch ein Business Case. Auf beiden Seiten ist es einfach ökonomisch relevant. Und deswegen werden wir da sicherlich auch in Zukunft Entwicklungen sehen.
Und ich hoffe sehr, dass die motivierten Gründerinnen und Gründer da draußen zugehört haben, denn auch Olaf Koch hat nochmal ein paar sehr gute Tipps gegeben, in welcher Hinsicht es Innovationspotenzial gibt, worauf man achten sollte. Und das bedeutet, wir sind beste Hoffnung, ob der großen Herausforderungen, die es in dem Sektor gibt, dass sich weiterhin Menschen auf den Weg machen, diese zu lösen. Thomas, es war mir mal wieder eine Ehre. Bis zur nächsten Episode.
Tito, Thorsten, bis dahin. Vielen Dank. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.